Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Über einen gerichtlichen Vergleich zu einem Wehrmachtsdenkmal in Lüneburg berichten wir und über das Ende einer französischen Zeitschrift. Zuerst aber Kunst. Seit der Londoner Apotheker Luke Howard 1802 begann, den Himmel zu vermessen, den Wolken Namen zu geben und die Meteorologie zu begründen, da hörten die Wolken auf, ein Schrecken zu sein. Das Wetter war keine göttliche Gewalt mehr. Zeus verlor seinen Schrecken und der Himmel gehörte fortan zur Landschaft. Mit Schäfchenwolken war Schluss. Die ließen sich jetzt verstehen und vorhersagen. Auch die Maler malten anders. John Constable, William Turner, der malte schon keine Wolken mehr, sondern Atmosphäre, Gase, Umwelt, Unschärfe. Das Museum für Gegenwartskunst in Siegen, es zeigt eine Ausstellung über Wolken. Und wenn wir 200 Jahre nach der Romantik dann darüber sprechen, über Clouds, denken wir natürlich an vernetzte Informationsorganisationen. Wie bei Gegenwartskunst nicht anders zu erwarten, geht es auch um neue Medien, um soziopolitische, ökologische, technologische Bezüge. Anja Reinhardt berichtet.
Ein Schwarz-Weiß-Film mit abstrakten Formen. Erst mit Verzögerung erkennt die Betrachterin ein liegendes Gesicht. Über die gesamte Leinwand verteilt schweben kleine schwarze und weiße Punkte. Der Video-Essay des niederländischen Künstlerkollektivs Metahaven zeigt abwechselnd manga-ähnliche Zeichnungen, dunkle Nebel, Waldlandschaften und Science-Fiction-Szenen ohne Handlung. Die Welt steht still und gibt ihr Geheimnis nicht preis.
Man könnte auch sagen, dass wir unsere Welt auch wie eine Wolke verstehen und sind mittendrin und versuchen sozusagen, sie in ihren einzelnen Aspekten eben zu begreifen.
Thomas Thiel, Direktor des Museums für Gegenwartskunst, hat die Ausstellung lange vor der Corona-Pandemie geplant. Aber gerade das Video von Metahaven mit seinen vielen schwebenden Punkten macht die frappierende Parallelität von Wolke und Aerosolen, von der Flüchtigkeit und gleichzeitigen Präsenz einer unsichtbaren Kraft deutlich.
Also diese stetige Veränderbarkeit, also in der Situation, der wir jetzt ja auch ausgeliefert werden, nicht zu wissen, was morgen kommt. Es verändert sich sozusagen stetig. Das ist ja sozusagen im Motiv der Wolke auch angelegt. Das ist ja sowas, was uns fasziniert.
Ganz anders dagegen wirken die Clouds Paintings des französischen Künstlers Benoît Maire. Fast schon klassisch wirkende, großformatige Gemälde mit kräftigen Farbflächen. Apokalyptisches Rot oder Orange wird von Nacht schwarz durchbrochen. Von oben verlaufende Farbe verleiht den Bildern eine eigentümliche Struktur. Darauf hat der Künstler mit Schablonen mehrfarbige Wolken gesprüht. Das erinnert an Max Ernst oder Sigmar Polke, das schließt aber auch an die schrille Farbigkeit des Isenheimer Altars von Matthias Grünwald an. Sowieso kommt eine Ausstellung über die Wolke nicht ohne die Projektionen aus, die über viele Jahrhunderte das Mystische der Himmelsgebilde geprägt haben. Die Wolke erzählt immer etwas über die Abwesenheit Gottes. Sie gaukelt Materialität vor und ist doch nur nicht greifbarer Dunst. Sie verspricht den Aufstieg in den göttlichen Raum der Erlösung genauso, wie sie konkrete Bedrohung ist, wenn ein schweres Gewitter aufzieht. Der aus Singapur stammende Künstler Ho Tzu Nien greift das Metaphorische der Wolke in seinem Film über Menschen in einem Mietshaus auf, die von Wolkennebel verschlungen werden. Ein skurriler Horrortrip. Die schwedische Installationskünstlerin Nina Kanell zeigt eine subtilere Art von Horror und gottesgleicher Wolke. Sie stellt in Siegen im Querschnitt aufgestellte Untersee- und Glasfaserkabel aus. Dicke und dünne Schläuche mit hunderten darinnen liegenden Drähten. Betörend schön und bunt in der Struktur. Kabel, durch die normalerweise nanosekündlich so viele Informationen laufen, dass kein Mensch sie verstehen oder erfassen kann und die in Clouds gespeichert werden. Diesen Informationswolken vertrauen wir alles an. Sie ermöglichen unsere global vernetzte Welt, bleiben aber unter der Erde oder auf dem Meeresboden unsichtbar. Hier zeigt sich die Abwesenheit der immer mächtiger werdenden Tech-Götter des Silicon Valley, die sich hinter uneinnehmbaren Firmenfestungen verstecken. Und auch hinter quasi-religiösen Philosophien wie »Mach die Welt zu einem besseren Ort«. Über die Jahrhunderte haben Künstler die Wolke immer wieder mit anderen Zuschreibungen versehen. Als Wolken vor etwa 200 Jahren für die Wissenschaft interessant, als sie kategorisiert und in Gruppen eingeteilt wurden, hat das auch in der Kunst sichtbare Spuren hinterlassen.
Und insofern hat die Ausstellung diese visuell-poetischen Elemente, die wir von der Wolke kennen und die uns begeistern, und gleichzeitig spielen eben ökonomische Fragestellungen, soziologische Fragestellungen oder eben auch technologische Fragestellungen eben eine Rolle. Ökologische auch.
Hintergrundwissen ist für diese Ausstellung hilfreich, aber sie ist auch sinnlich genug, um die Flüchtigkeit und Ambivalenz der Wolke greifbar zu machen.
Wolken. Im Museum für Gegenwartskunst Siegen, Anja Reinhardt berichtete. Denkmäler für Gefallene des Ersten Weltkriegs in Form von antikisierenden Allegorien, etwa ein liegender Krieger und Löwe aus Stein in öffentlichen Parkanlagen, die werden als solche kaum noch erkannt oder richtig gelesen. Sie sind kaum verständlich. Bei eindeutigen Bezügen zur NS-Zeit, da sieht es schon anders aus. Häufig bilden sich dann Initiativen, die das heute nicht mehr unbefragt im Stadtraum so belassen wollen. Denkmäler entfernen ist aber unhistorisch. Am Verwaltungsgericht Lüneburg ist heute der Prozess um die Verhüllung eines Denkmals zu Ehren der deutschen Wehrmacht mündlich verhandelt worden. Der Gedenkstein für die 110. Infanteriedivision der Wehrmacht wurde 1960 errichtet. Im Jahr 2018 wurde eine kommentierende Tafel neben dem Gedenkstein installiert. Holocaust-Überlebende fühlten sich aber von dem Mahnmal in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt und haben auf Verhüllung geklagt. Heute hat das Gericht eine Einigung herbeigeführt. Die Tafel soll um den Hinweis ergänzt werden, dass die Infanteriedivision auch am Völkermord an den Juden in der Sowjetunion zwischen 1941 und 1944 beteiligt war. Alexander Budde blickt jetzt zunächst zurück in das Jahr 2015, wo der Stein anfing, anstößig zu werden.
Lüneburg 2015. Das Landgericht hat die Veranstaltungshalle Ritterakademie zum Ort der Verhandlung gegen Oskar Gröning bestimmt, einst Buchhalter in der Häftlingsverwaltung von Auschwitz-Birkenau. Hinter der Phalanx ihrer Anwälte sitzen einige der über 70 Nebenkläger, Überlebende von Auschwitz und deren Angehörige. Bernadette Gottschalk begleitet ihren Onkel. In einer Prozesspause werden die beiden im Park gleich gegenüber auf einen Gedenkstein aufmerksam. Zu Ehren der 110. Infanteriedivision der Wehrmacht. Schon damals, im April 2015, fordern die Gottschalks, den Stein des Anstoßes zu verhüllen. Doch die Hansestadt weigert sich. Für die hochbetagten Überlebenden eine unvorstellbare Demütigung, sagt Gottschalk.
Es war schon sehr belastend für diese Menschen. Und es war an der Erklärungstafel auch nur von den gefallenen Soldaten gesprochen. Aber der Opfer wurde überhaupt nicht genannt. Und dieser Gegensatz, das war unerträglich. In dem Gerichtssaal wurden die Judenmörder verurteilt und draußen, 50 Meter Entfernung, wurden sie geehrt.
Das Wikinger-Symbol herausgemeißelt, der Granitgestein mit Graffiti beschmiert. Die provokante Inschrift ist noch immer gut lesbar.
Auf dem Stein steht, es sage keiner, dass die Gefallenen tot sind. Damit wird es gedeutet, dass ihr Geist noch heute lebt.
Das Ehrenmal ist kein zeithistorisches Dokument des NS-Regimes. Ein Traditionsverein aus Ex-Wehrmachtsoffizieren ließ den Stein im Oktober 1960 aufstellen, mit Zustimmung des damaligen Oberbürgermeisters. Er war Mitglied der Deutschen Partei. 1964 ging daraus die NPD hervor. Organisierte Veteranen der Wehrmacht waren in der frühen Bundesrepublik eine einflussreiche politische Kraft, sagt Christoph Rass, Zeithistoriker an der Universität Osnabrück. Eng verwoben mit den städtischen Eliten waren die Veteranenorganisationen insbesondere in Garnisonsstädten wie Lüneburg gut vertreten. Dabei sei bestens dokumentiert, dass die 110. Infanteriedivision Kriegsverbrechen begangen hat, sagte Rass. Auch, dass die Vernichtung der osteuropäischen Juden nur im Umfeld der Wehrmacht möglich war. Als Teil der 9. Armee war die Wehrmachtseinheit in Weißrussland an der Deportation der Zivilbevölkerung in eigens errichtete Sammellager im Sumpfland von Osaritschi beteiligt. Frauen, Kinder und Alte starben an organisierter Vernachlässigung.
Wir müssen uns hier vorstellen, die 9. Armee hat Anfang 1944 zwischen 40.000 und 50.000 Zivilisten in eine Reihe von Lagern in Frontnähe deportiert, hat sie dort zurückgelassen, die Todesopfer in dieser Aktion, die etwas über eine Woche gedauert hat, die gehen sicher in die Tausende.
Gleich drei Erläuterungstafeln ließ die Stadt Lüneburg in der seit Jahren schwelenden Auseinandersetzung um das Denkmal errichten. Was bis heute fehlt, sei eine Distanzierung der Stadt im eigenen Namen, sagt Gebhard Weiß. Auch der frühere Botschafter in Minsk will es nicht hinnehmen.
Dass hier ein Stein steht, wo manipulierte Botschaften, wo Verdrängungsbotschaften und wo der Stolz auf das zurückliegende Heldentum im Geiste der nationalsozialistischen Kriegsführung in Osteuropa letztlich weitertransportiert worden ist. Und das muss verständlich gemacht werden.
Doch das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht endet mit einem Vergleich. Gerichtssprecherin Ines Meyer-Albrecht.
Maßgeblich ging es den Klägern heute darum, dass deutlich herausgestellt wird, dass die 110. Infanteriedivision neben der Beteiligung an Kriegsverbrechen auch am Völkermord an den Juden beteiligt war. Und nachdem das weiter herausgearbeitet wurde, hat die Stadt auch angeboten, die Tafel entsprechend zu ergänzen um einen entsprechenden Halbsatz.
Ein Halbsatz soll es nun richten. Bernadette Gottschalk sagt, sie habe bei ihrer Klage nie Bildersturm im Sinn gehabt. Als Stolpersteine machten auch kontroverse Denkmäler Sinn.
Ein Bericht von Alexander Budde war das. Und ich habe über dieses Urteil mit Jens-Christian Wagner gesprochen. Er ist Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen und ihn gefragt, wie geht man im Jahr 2020 sinnvoll mit solchen Gedenksteinen am besten um? Ist das Lüneburger Verwaltungsgerichtsurteil eine Lösung, von der Sie sagen, damit kann man leben?
Ja, ich glaube, das ist ein salomonischer Urteilsspruch, beziehungsweise ist ja eigentlich gar kein Urteilsspruch, sondern ein Vergleich. Ich meine, damit kann man leben. Ich hätte es für nicht richtig gefunden, wenn Ergebnis dieses Verfahrens gewesen wäre, dass der Stein hätte verschwinden müssen oder dauerhaft verhüllt hätte werden müssen. Ich bin ausdrücklich kein Denkmalstürmer, nicht weil ich diese Denkmäler so toll finde, sondern weil ich sie für zeithistorische Dokumente halte, die uns als historische Quellen sehr, sehr viel darüber erzählen, wie Geschichte und wie Akteure selbst sich in der Vergangenheit wahrgenommen haben. Und dieses Denkmal ist sozusagen ein klassisches Beispiel dafür, wie in den 60er Jahren sich ein restaurativer, verschweigender, beschönigender und eine Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen aus dem Weg gehender Diskurs über die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gelegt hat.
Sie haben gesagt, Denkmalsturzauslöschung ist keine Alternative, weil es Zeugnisse der 60er Jahre sind.
Nicht nur der 60er Jahre, sondern wir haben es zum Teil ja auch mit Denkmälern zu tun, die noch aus dem Nationalsozialismus stammen, die auch überall in Deutschland noch zu finden sind. Wir haben es mit Kirchenglocken zu tun. Da gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder die eine oder andere Debatte um Hakenkreuze auf Kirchenglocken, sogenannte Nazi-Glocken. Und wir haben es eben mit einer anderen Kategorie von Denkmälern zu tun, nämlich wie in Lüneburg, Denkmäler, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden und die Verbrechen der Nationalsozialisten, die Verbrechen auch der Wehrmacht, entweder kleinreden oder komplett verschweigen, so wie es auf diesem Denkmal der Fall gewesen ist.
NS-Symbole sind im öffentlichen Raum verboten, nicht Gedenksteine. Wenn also an eine Wehrmachtsdivision erinnert wird, die auch für Verschleppung, Deportation und Vernichtung von Menschen in Weißrussland und in anderen Gebieten der ehemaligen Sowjetrepubliken verantwortlich ist, dann kann sowas heute nicht unwidersprochen bleiben, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen, das ist unser Bildungsauftrag gewissermaßen, die historischen Quellen, als die ich solche Denkmäler betrachte, kontextualisieren. Sie müssen erklärt werden, sie müssen erläutert werden, sie müssen in einen Zusammenhang gestellt werden. Und hier, in diesem Fall Lüneburg, geht es ganz konkret um die Beteiligung dieses Infanterieregiments 110, dessen auf dem Gedenkstein gedacht wird, an einem der schlimmsten Verbrechen, die die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg konkret im März 1944 begangen hat, nämlich den Mord an mindestens 9000 belarussischen Zivilistinnen und Zivilisten, darunter auch viele Kinder, die in die Sümpfe getrieben wurden, de facto zwischen der sowjetischen und der deutschen Front.
Ich würde gerne auf einen Punkt noch zu sprechen kommen, durch die Denkmalstürze im Zusammenhang mit der Kolonialismusdebatte. Wir erinnern uns an Churchill, an Kant, an Cromwell und so weiter. Da gibt es ja jetzt auch immer mehr Initiativen in den Städten, Denkmäler abzubauen oder zu stürzen oder zu kontextualisieren. In diesem Fall, über den wir reden oder auch auf Deutschland bezogen, das erhöht doch jetzt auch den Druck auf die Kommunen, oder nicht?
Ja, selbstverständlich. Wobei das keine neue Entwicklung ist. Das hat jetzt sozusagen mit der Antikolonialismus-Debatte, die eine Folge ist von dem Mord an George Floyd in den USA, hat das nochmal zugenommen, hat das nochmal einen neuen Drive bekommen. Aber die Debatte haben wir seit vielen Jahren auch zum Beispiel um Straßenbenennungen nach problematischen NS-belasteten Generälen zum Beispiel. Wir müssen dazu beitragen, nicht nur wir als Gedenkstättenstiftungen, sondern wir alle als sozusagen als wache demokratische Staatsbürger, dass Geschichte im öffentlichen Raum kritisch hinterfragt wird. Und dazu zählen eben auch solche Gedenksteine. Und dazu müssen die Kommunen dann eine Haltung entwickeln. Und das, was wir in Lüneburg haben, ist bei weitem kein Einzelfall. Es gibt einen weiteren Gedenkstein für eine Infanteriedivision, die ebenfalls an dem Massaker in Ostrichi, also in diesen Sumpflagern, beteiligt gewesen ist im März 1944. Das ist die 35. Infanteriedivision, für die ein Denkmal 1964, also kurz nach dem Denkmal von Lüneburg in Karlsruhe, errichtet wurde. Dort gibt es seit einigen Jahren eine Infotafel. Und in Lüneburg gibt es ja auch seit 2018 eine Infotafel, die jetzt nochmal verändert wird. Das ist meines Erachtens der richtige Weg. Schwieriger wird es, wenn solche Denkmäler in unerträglicherweise Verbrecher ehren. Also stellen Sie sich zum Beispiel ein Heinrich-Himmler-Denkmal vor. Das ginge meines Erachtens nicht. Also da muss man andere Formen des Umgangs finden, verfremdende, künstlerische Formen des Umgangs mit solchen Denkmälern. Komplett verschwinden lassen würde ich sie aber aus dem öffentlichen Raum nicht, weil sie genutzt werden können, historische Debatten anzustoßen.
Sagt Jens Christian Wagner, ist der Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Zum nächsten Thema. Als die französische Intellektuellenzeitschrift Le Débat 1980 gegründet wurde, da räumte die erstmal mit einem verbreiteten Marxismusbegriff in Frankreich auf. Herausgeber Pierre Nora wollte mit Le Débat die Welt nicht verändern, revolutionieren, sondern verstehen. Der Literaturprofessor Jürgen Ritte in Paris, ihn habe ich gefragt. Am Anfang stand also die Absicht, die Intellektuellen zur Demokratie zu bekehren. Wollte der Herausgeber also mit alten Traditionen aufräumen und vor allem, wo wollte er hin?
Er wollte hin zu einer, wie der Titel sagte, Debattenkultur, und er fühlte sich als Vorreiter beim Eintritt in ein Postzeitalter, also postmarxistisch, poststrukturalistisch, postfreudianisch. Die großen Debatten, die die 60er, 70er, auch schon die 50er Jahre bewegt hatten und die symbolisch im Grunde genommen ja auch ein Ende genommen haben 1980, 1981 mit Sartres Tod und mit dem Antritt des ersten sozialistischen Präsidentschaftskandidaten François Mitterrand. Da ging dann der Sozialismus, der zwar siegreich aus den Wahlen hervorgegangen war, den Weg allen Fleisches und wurde so schnell, sehr schnell Sozialdemokratie. Das heißt, was Pierre Nora rückblickend und glaube ich durchaus richtig einschätzt, ist, dass er in den 90er Jahren den Einstieg gefunden hat in eine Welt, in der die Intellektuellen eigentlich sich mit der Demokratie und mit der demokratischen Debatte ausgesöhnt hatten, in denen sie die großen neomarxistischen Versuche zunehmend hinter sich ließen und die Welt in die Zeit der Globalisierung eintrat. Das sieht er als großes Zeichen der 90er Jahre. Das war die große Debatte. Die Debatte des Anfangs unseres Jahrhunderts, unseres Jahrtausends, sah er dann im Zeichen des Islam, des aufsteigenden Islam und des Islamismus und schließlich des entfesselten Finanzkapitalismus. Das wäre sozusagen Noras Periodisierung der letzten 30, 40 Jahre.
Sie sagen es, die Zeitschrift heißt programmatisch die Debatte und eben nicht die neue Gesellschaft oder die Gesellschaft, in der wir leben wollen. Jetzt wird die Zeitschrift trotz stabiler Auflage, immerhin von 4000 Exemplaren, lese ich, sie wird eingestellt. Was denken Sie, warum?
Also es gibt schon einen ökonomischen Grund, den Pierre Nora auch nicht verheimlicht. 4000, das ist nicht schlecht, aber die Debatte, Le Débat, pardon, kostete ja auch immerhin über 25 Euro im Buchhandel. Das ist das, was die Leute nicht gerne ausgeben. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Der Zugriff auf Le Débat war im Internet immer noch sehr stark, aber immer nur auf einzelne Artikel. Wohingegen Nora und seine späteren Herausgeber, Marcel Gauchet, das sind die beiden großen intellektuellen Köpfe dieses Blattes gewesen, ihre Zeitschrift immer als ein Blatt gesehen haben, wo jede Nummer aufeinander abgestimmte Artikel erschienen und man sich nicht bediente, wie im Supermarkt, diesen Artikel, jenen Artikel. Also Le Débat hatte schon ein holistisches Konzept, alles, was man zu einem bestimmten Thema sagen kann, in diese Zeitschrift aufnehmen. Das passiert heute nicht mehr und daraus schließt Pierre Nora eben, dass wir wieder in ein Zeitalter eingetreten sind, in dem es doch wieder nur um Meinungsjournalismus geht noch um Debatten, die von vornherein schon von Meinungen, vorgefertigten Meinungen geprägt sind. Und er rechnet ganz besonders scharf ab mit der Linken, die er indirekt eigentlich des Verrats an linken Idealen wie Republikanismus, Laizismus bezichtigt, weil sie immer mehr zu den partikularen Interessen der einzelnen Gruppen, der kommunitaristischen Gruppen übergegangen sind, sich etwas zu sehr und zu verständnisvoll über den Islam gebeugt haben, sich etwas zu verständnisvoll mit einem radikalen Ökologismus sehen, sich etwas zu verständnisvoll mit den Anliegen radikal-feministischer Bewegung sehen, sich etwas zu verständnisvoll, um damit abzuschließen, mit der Cancel Culture, die jetzt überall grassiert, abfinden. Es gibt da kaum noch eine wirklich ernstzunehmende Gegenstimme. Debar hätte sie, wäre es gewesen, aber kann es eben nicht mehr sein, weil das nicht mehr zum Forum gehört, auf dem wir heute noch debattieren.
In einem Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass es so eine Art Begräbnis erster Klasse gibt, nämlich auch große Blätter, Canard Enchaîné oder andere, berichten darüber, was verliert Frankreich mit Le Debat.
Frankreich verliert ein bisschen von seiner intellektuellen Kultur, die eigentlich seit dem 19. Jahrhundert von großen Zeitschriften geprägt war. Da war La Revue des Deux Mondes, die es noch gibt, aber ein Schattendasein führt gegenüber dem, was sie war. La Revue Blanche, wo Gide, Proust und solche Leute debattiert haben. La Nouvelle Revue Française war das Pilotblatt, das Blatt für Literatur, Weltliteratur im Grunde genommen. In der Zwischenkriegszeit gibt es auch noch, auch nicht mit dem Einfluss. Und dann kam Sartre mit Les Temps Modernes. Die sind letztes Jahr eingestellt worden und jetzt folgt Le Debat. Also die großen Foren, die gedruckten Zeitschriften, die gehen mit Le Debat jetzt wirklich den Weg des Untergangs. Das bedeutet für Frankreich der Untergang von Le Debat. Und deswegen ist er eben auch sehr wahrgenommen worden, auch von einer satirischen Zeitschrift wie dem Canard Enchaîné, der gleich auf der ersten Seite davon berichtete letzte Woche. Die Selbstversenkung, muss man eigentlich sagen, von Le Debat ist Indiz, ist ein Zeichen dafür, dass wir im Grunde genommen uns fragen müssen, wie debattieren wir? Gibt es überhaupt noch einen öffentlichen Raum, in dem wir uns treffen?
Jürgen Ritte zum Ende der französischen intellektuellen Zeitschrift Debat. Bei mir ist Jörg Biesler im Studio und das Laboratorium der Moderne wird fortgeschrieben.
Naja, jedenfalls, wenn es nach der Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen geht. Sie hat nämlich heute vorgeschlagen, ein neues Bauhaus zu gründen. Darin sollen, wie auch im Alten, Architektinnen, Künstler, Ingenieurinnen und Designer gemeinsam mit Studentinnen und Studenten am Projekt diesmal der CO2-Reduzierung arbeiten. 40% der CO2-Emissionen würden aktuell durch den Bau und Betrieb von Gebäuden verursacht und es sei eine Renovierungswelle nötig unter Verwendung kluger Technologien und ökologischer Baustoffe. Nach dem Vorbild des historischen Bauhauses, das bis 1933 in Weimar, Dessau und Berlin gearbeitet hatte, solle nun das European Bauhaus durch zeitgemäßes Design, Funktionalität und Massentauglichkeit nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Architektur ausüben, sagte Ursula von der Leyen heute in ihrer Rede zur Lage Europas. Finanziert werden soll das Projekt aus Mitteln des Corona-Wiederaufbauprogramms der EU. Wo Brüssel schon an Wiederaufbau denkt, geht es in Berlin erstmal darum, Künstlerinnen und Künstler weiter die Existenz und die Entwicklung der eigenen Arbeit zu ermöglichen. Dazu stellt das Förderprogramm Neustart Kultur des Bundes 2,5 Millionen Euro für digitale Produktionen zur Verfügung. Die Fördermittel können für innovative Kunstprojekte, den Ausbau der Online-Präsenz sowie für Weiterbildung und Beratungen im Bereich Digitalisierung verwendet werden. Außerdem gibt es Stipendien zur Entwicklung digitaler Vermittlungsformate, die helfen sollen, die Lebens- und Arbeitsumstände der Kreativen abzusichern. Das Förderprogramm wurde gemeinsam mit dem Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler und dem Deutschen Künstlerbund entwickelt. Etwas mehr Luft für eigene Projekte hat nun die Autorin und Übersetzerin Maren Kames. Sie erhält den neu initiierten Literaturpreis der Stadt Wiesbaden. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und Kames, so sagt die Jury, nutze in ihren Texten unterschiedliche Formate und setze Musik, Filmausschnitte, Radiofeatures oder Online-Elemente ein. Ihre Werke übertreten so die Grenzen zwischen literarischen Genres, medialen Formen und entfachten Feuer und Gegenfeuer auf unterschiedlichen Feldern der Kunst. Sowas hat sicherlich auch Katharina Wagner zum Ziel. Seit heute ist sie zurück im Amt, die Leiterin der Bayreuther Festspiele. Nach schwerer Krankheit wird sie ihre Arbeit wieder aufnehmen und die neue Spielzeit vorbereiten. Ende April hatten die Festspiele mitgeteilt, dass die Urenkelin von Richard Wagner ihr Amt bis auf Weiteres aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter ausführen könne. Freunde und Familie bangten zeitweise um ihr Leben.
Das war's von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Ich weise Sie noch gerne auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie die Informationen am Abend. Da geht es unter anderem auch um die Rede von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und auch um eine rechtsextreme Chatgruppe bei der NRW-Polizei. Diese Sendung können Sie nachhören und Entdeckungen machen in unserer DLF-Audiothek. Das geht mir auch oft so. Da macht man Entdeckungen aus dem eigenen Programm. Ihnen wünsche ich einen guten Abend.